Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, yeah. Viel Zeug, viele Informationen, ganz, ganz viel, was man auf die Schnelle irgendwie so gar nicht verarbeitet, kriegt alles. Deshalb irgendwie so als kleines Fazit nochmal, wenn dir das jetzt alles viel zu viel war, komm nachher an den Next Step Point, da erklären wir dir alles nochmal. Trotzdem vielen Dank, Sabi, für all die Informationen. Hey, ihr habt gewotet oder gewählt. Ja, ihr habt auch im Bundestag gewählt, aber wisst ihr, im Unterschied zu Politik bekommst du hier das, was du gewählt hast. Ja, ein klein bisschen anders, ich weiß. Übrigens, Politik war auch ein Thema, das ganz hoch im Kurs stand. Da werden wir in der nächsten Serie Luthersöhnchen nochmal sehr, sehr drauf eingehen. Also Christ und Politik. Luthersöhnchen, könnt ihr jetzt schon merken, wird auch sensationell, diese Serie. Aber heute ist nochmal Voting. Und ihr habt für diesen Sonntag das Thema Berufung gewählt. Und ich kann jetzt nur mutmaßen. Ich habe mir überlegt, warum Berufung? Warum steht Berufung so hoch im Kurs, dass ihr das so als Top-Thema für heute gewählt habt? Und ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Das erste ist, es geht um das Spezielle. Wir wollen wissen, ob und wenn, was an uns so was ganz Spezielles, was ganz Besonderes ist. Sind wir überhaupt was Spezielles oder sind wir nur einer von vielen? Und wenn wir was Spezielles sind, was ist es dann, was uns so ausmacht, ganz individuell? Das Zweite, warum ich glaube, dass Berufung so hoch im Kurs steht, ist, wir wollen den Ruf Gottes nicht verpassen. Ja, also wenn Gott so einen Ruf hat über deinem Leben, du berufen bist zu etwas, dann willst du es nicht versäumen, das auch auszuleben. Wir wollen am Ende unseres Lebens, das, was Jesus in Matthäus 25 sagt, dass er irgendwann zu uns sagt, gut gemacht, du treuer Knecht. Du hast das, wozu du berufen warst, auch gelebt. Das ist ein großer Wunsch von uns. Und ich glaube, diesen Wunsch, den haben wir nicht nur aus einem Grund. Wir wollen, dass Gott uns lobt am Ende, aber dafür gibt es zwei Gründe. Und das eine ist Angst. Wir haben Angst davor, ja, was ist, wenn ich diesen Ruf nicht lebe? Straft mich Gott am Ende? Für alle, die das Gleichnis kennen aus der Bibel, das mit den Talenten, für den einen, der das nicht auslebt, geht es ja ziemlich übel aus am Schluss. Angst vor Gott ist der eine Grund. Und das zweite ist, wir haben den Wunsch, Gott Freude zu machen. Wir wünschen uns einfach, dass Gott sich über uns freut, dass er uns ansieht und lächelt und wirklich sagen kann, hey, gut gemacht, du treuer Knecht. Ich weiß nicht genau, wie du heute hierher gekommen bist. Also ich meine jetzt nicht Fahrrad oder Auto, sondern was dich so innerlich bewegt. Was sind deine Fragen? Möchtest du wissen, was das Spezielle an dir ist? Möchtest du wissen, wie man ein Lob von Gott bekommt? Oder vielleicht eher, wie vermeide ich eine Strafe? Möchtest du wissen, wie kann man Gott Freude machen? Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir über dieses Thema Berufung heute reden dürfen hier. Und ich danke dir, dass es jetzt einfach nicht nur ein Reden von mir vor Menschen ist, sondern dass du in unser Herz sprechen möchtest. Heiliger Geist, ich möchte dir diese Zeit und diesen Raum und diese Menschen geben, dass du zu uns sprechen darfst. Dass wir verstehen dürfen, was Berufung meint, was dahinter steckt und was es mit unserem Leben zu tun hat. Ich halte mein Herz hin, dass du in mein Herz reden darfst. In Jesu Namen. Amen. Ja, so ein bisschen spontan war es ja doch. Das war ja auch Sinn dieser Serie Voting. Ihr wählt ein Thema und wir hatten eine Woche Zeit, uns vorzubereiten. Und da habe ich gedacht, hey, um Berufung wirklich so greifen zu können, muss ich ein ganz, ganz, ganz klein bisschen ausholen. Aber keine Angst, es wird nicht kompliziert und dadurch auch nicht wirklich länger. Ich möchte mit euch ganz schnell, kurz, wirklich ultra kurz reinschauen, was unsere Gesellschaft in den letzten 115 Jahren geprägt hat. Da hatten wir ab 1900 die Vor-, die Nachkriegsgeneration und die Babyboomer. Ich fasse jetzt ziemlich viele Jahre zusammen. Das waren eigentlich drei Generationen, aber es hat einen guten Grund, warum ich sie zusammenlege. Der Schwerpunkt dieser Generationen war Versorgung und Aufbau von Wohlstand, medizinischer Versorgung, Technologie. Alles drehte sich für diese Generationen darum, Vollgas zu geben und etwas aufzubauen. Was sie absolut vereint, diese Generationen, man war gezwungen, im Kollektiv zu leben, in der Gemeinschaft. Jeder wusste, wenn ich etwas bewegen will, brauche ich den anderen. Alleine geht es nicht. Und das hat das Denken dieser Generationen extrem geprägt. Nationales Denken, auch mit allen Auswüchsen, die wir kennen. Gruppendenken, Kollektivdenken. Das war der Mittelpunkt dieser Generationen. Und dann kam etwas, was tatsächlich einzigartig in der Geschichte der Menschheit ist. Ab 1965, man nennt das die Generation X oder Gen X. Es war die erste Generation, die wirkliche Individualität entdeckte. Ich alleine mache mir Gedanken. Ich alleine entscheide über falsch und richtig. Ich beurteile. Auf einmal war das Individuelle im Mittelpunkt. Es war die erste Generation, die sich wirklich flächendeckend über Werte, Philosophie, Traditionen Fragen stellen konnte. Warum? Weil sie wirtschaftlich versorgt war. Manchmal lächelt man so ein bisschen im Rückblick so auf die 68er Generation. Die fuhren zur Demonstration im Mercedes vom Papa. Aber genau das trifft es. Man war wirtschaftlich so weit, dass man unabhängig war und jetzt war Freiraum für Gedanken, für Individualität. Ab 1980 nennt man das die Generation Y. Hier entwickelt sich ein völlig neuer Bezug zu Werten, wie Verbindlichkeit, Pünktlichkeit, Ordnung. Das ist so das Kritische. Aber auch zu Werten wie Kreativität, Sinnhaftigkeit, Ästhetik. Daraus entsteht Apple. Ich möchte einen klaren Schnitt machen. Ja, die nächste Generation nutzt Apple. Aber in dieser Generation entsteht es. Kreativität bekommt einen neuen Wert, eine neue Bedeutung. Und dann haben wir seit 2000 die Generation Z. Das Krasse daran ist, und das können wir alle, die wir irgendwie jetzt zu Generation X, Y oder davor gehören, wir können es uns nicht vorstellen. Es geht nicht. Es ist die erste Generation, die ein Leben ohne Internet nicht kennt. Hey, und das ist spannend. Du bist geboren mit Internet. Und da passiert ein Bruch in unserer Gesellschaft. Das macht etwas mit uns Menschen. Die Generation Z wird sehr schnell abgelöst von der Generation Alpha, die jetzt kommt. Und diese Generation ist geprägt von digitaler Vernetzung. Industrie 4.0, alles solche Begriffe. Die ist geprägt von einer Vernetzung weltweit in einem ungeahnten Ausmaß. Du wirst das erleben, indem deine Waschmaschine mit deinem Kühlschrank redet und gleichzeitig die Spülmaschine anmacht. Und ja, das wirst du in deinem Alltag erleben. Aber weltweit erleben wir es ja heute schon in einem unvorstellbaren Maß, eine Vernetzung weltweit. So, und wenn man sich jetzt diese Entwicklung anschaut, ich bin auch schon fertig mit diesem Geschichtlichen. Wenn man sich diese Entwicklung anschaut, dann merkt man, es gibt einen Zusammenhang. Und das Erste: Die Zukunft ist nicht hoffnungslos. Die Zukunft ist eben nicht hoffnungslos. Wir haben Hoffnung auf Entwicklung. Menschen suchen nach Lösungen. Menschen gehen Schritte nach vorne. Und sie schaffen es auch unter neuen Bedingungen, andere Lösungen zu schaffen, die Generationen davor eben nicht hatten. Ja, wir haben möglicherweise einen Wertewandel, aber das heißt noch nicht automatisch, dass die Werte, die kommen, schlechter sind. Die Zukunft hat eine Hoffnung. Und wenn man sich Umfragen anschaut, dann ist es ziemlich krass, wie positiv Generation Z unterwegs ist. Und das unterscheidet sie von X und Y. Man hat wieder eine klare Vorstellung. Aber, Und das ist wirklich das große Aber. Man glaubt nicht mehr an altbewährte Systeme. Man glaubt nicht mehr an Tradition und erst recht nicht mehr an Politik. Viel zu oft sind Menschen von dem Altbewährten enttäuscht worden. Wisst ihr, es gab wirklich eine Zeit, das ist noch nicht lange her, da hat man in Amerika geglaubt, dass eine außereheliche Affäre dein Präsidentenamt killt. Das hat man geglaubt bis Bill Clinton. Heute fragt man sich, ob es überhaupt noch Werte braucht, um Präsident zu werden. Wir sind an einem Punkt gekommen, wo wir das, was mal irgend so eine Konstante war in unserer Welt, nicht mehr zählt. Man glaubt heute nicht mehr an sogenannte systemimmanente Lösungen. Das heißt, wir glauben nicht mehr, dass wenn ein Problem ansteht fürs ICF Reutlingen, dass wir hier intern suchen müssen und da die Lösung finden. Wir glauben heute, dass Lösungen von außen kommen. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt kommen wir zur Berufung. Wir glauben an ein Calling, an einen Ruf von außen mit der Lösung. Und das tun wir auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Die einen glauben daran, dass UFOs auftauchen, dass irgendwelche Außerirdischen kommen und uns Lösungen bringen. Viele, extrem viele Menschen glauben an spirituelle Kräfte. Das kann man zusammenfassen unter dem Begriff Esoterik. Meint nichts anderes, als dass Kräfte von außen kommen und Lösungen für das Innen bringen. Und andere Menschen glauben, dass Gott das ist. Sagen wir, glauben, dass auch die Lösung von außen kommt, aber Gott selbst wird es sein, der die Lösung bringt. Unterscheiden tun wir uns erstmal gar nicht darin, dass wir glauben, die Lösung kommt von außen. Das Zweite, wenn man diese Generationen anschaut, was auffällt, ist, je größer die Vernetzung wird, umso größer ist der Wunsch und die Sehnsucht nach Individualität. Es gibt ein paar Phänomene, die sind unglaublich auf dieser Welt. Wisst ihr, was weltweit der meistverkaufte Stuhl ist? Der weiße Plastikstuhl von IKEA. Weltweit Abermillionen werden verkauft, aber auf deinem Balkon ist er was ganz Besonderes. Wir sehnen uns in der Masse nach Individualität. Meine Jeans, das ist ein Einzelstück. Also lasst mich in dem Glauben, es tut mir gut. Je vernetzter es wird, umso mehr suchen wir die Individualität. Und das ist übrigens auch der Grund, warum es Sendungen wie DSDS, Supertalent, Voice of Germany, all das gibt. Diese Sendungen verkürzen die Wirklichkeit. Wir glauben heute, dass es so ein Bäm-Moment in deinem Leben gibt, wo eine Jury oder was auch immer Ja zu dir sagt und innerhalb von kürzester Zeit bist du ein komplett anderer Mensch. Es reichen 2, 3, 4 Sendungen, ein bisschen Glück und du bist vom Niemand ein Superstar. Heute glaubt niemand mehr daran, dass du in der Showbusiness 40 Jahre lang knochenhart arbeiten musst, um Superstar zu werden. Das glaubt keiner mehr. Heute glaubt man, du musst irgendwie 2-mal gewotet werden und dann bist du's. Die Zuschauer fressen diese Sendungen, weil sie sich daran erinnern, mir könnte es ja auch so gehen. Ich brauche doch nur eine Berufung. Es muss doch nur irgendjemand geben, der mein Talent erkennt. Und schon ist mein Leben ein ganz anderes. Übrigens, mit dieser Haltung gehen wir auch ganz oft sonntags in die Kirche. Es muss doch nur irgendeinen Pastor, einen Leiter geben, der endlich sieht, was in mir steckt. Und dann gehe ich als ein anderer Mensch wieder zur Tür raus. Bis jetzt merkt er, ist noch nicht so sonderlich christlich, gell? Also das betrifft irgendwie ja uns alle in unserer ganzen Gesellschaft. Ich habe gemerkt, in unserer christlichen Gesellschaft, in unseren christlichen Kreisen ist in den letzten Generationen etwas ziemlich Übles passiert. Der christliche Rahmen wurde für extrem viele Menschen zum Auffangbecken ihrer zerplatzten Träume. Für das wirkliche Showbiz, für den wirklichen Profisport hat es nicht gereicht. Aber dann mache ich dasselbe im christlichen Rahmen und da reicht's. Wir Christen sind die größten Kopierer weltweit. Das ist zunächst noch nicht schlimm, das Problem ist, dass unsere Kopien meist schlecht sind. Gute Rockmusik mit schlechten Texten wird zu christlicher Rockmusik nicht so gut, aber die Texte sind gut. Christliche Sportgruppen, christliche Autoren, christliche Spieleerfinder. Ich warte auf den christlichen Thermomix. Ganz ehrlich, der wird kommen. Hat vielleicht eine Kreuztaste vorne, ich weiß nicht. Wir kopieren alles, alles, was die Welt hergibt, machen es christlich und machen es dann meistens einen Tick schlechter. Mit dieser inneren Haltung, ja, es ist für den Herrn, dann tut es das auch. Hat Gott uns dazu berufen? Ist das die Berufung, die wir als Christen haben? So nach dem Motto, hey, ich sende euch in die Welt, damit ihr das Gleiche macht wie die, nur ein bisschen schlechter, aber ist nicht schlimm, weil es für mich ist. Ich weiß nicht, wo diese Haltung herkommt. Ich weiß nicht, warum sie entstanden ist. Aber ich glaube, dass wir da auf einem ziemlichen Holzweg sind. Ich möchte mit euch reinschauen in die einzige Quelle, die uns was über die Berufung von Gott verraten kann. Die Bibel selber. Dort heißt es im Römer 8, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt oder berufen, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Ich möchte heute auf beide Aspekte von Berufung eingehen. Dieses Individuelle, aber ich möchte beginnen mit dem, wozu wir Menschen alle berufen sind. Ausnahmslos alle. Das Erste, berufen von Gott. Und ich glaube ganz im Ernst, das ist unser erster Stolperstein. Schon an dieser Aussage fallen wir seit der Generation X. Wir haben ein Problem damit, dass jemand von außen kommt und uns etwas sagt. Weil in Individualismus ist der höchste Wert, den wir haben, ich bestimme. Der postmoderne Mensch lebt ja davon, dass er auswählen kann. Aber er selbst bestimmt, was richtig und falsch ist. Er selbst bestimmt, wozu er Lust hat, wozu er keine Lust hat. Er bestimmt, welchen Weg er gehen will und welchen er nicht gehen will. Das heißt, der höchste Wert, den wir haben, ist die Selbstbestimmung. Und jetzt sagt die Bibel, nee, Berufung heißt, du bist berufen von Gott. Und wisst ihr was, ich glaube wirklich, es ist der größte Stolperstein überhaupt. Weil was erfordert das von uns? Demut. Ich muss mich demütigen vor einem Gott. Ich muss akzeptieren und sagen, Gott, du weißt es, ich nicht. Und ich glaube, es ist wirklich die größte Hürde für uns, über diesen Schritt wegzukommen. Und jetzt beginnt diese Berufung von Gott nicht bei uns. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen, Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wisst ihr, dass das eines der kritischsten Themen in theologischen Ausbildungen ist? Da kannst du Wochen drüber diskutieren. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ja, wie ist das mit dem Selbstbestimmungsrecht? Hey, Jesus sagt, ich habe euch erwählt. Das geht ziemlich tief. Es braucht Demut und Akzeptanz. Berufen, ihm ähnlich zu sein. Jetzt wird's konkret. Deine allererste Berufung als Kind Gottes ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Er ist der Maßstab für alles. Er ist der Maßstab dafür, wie du mit Geld umgehst, wie du mit Freunden umgehst, wie du mit Beziehung umgehst, wie du mit Ehe umgehst, wie du mit Beruf umgehst, wie du mit Sexualität umgehst, wie du mit Politik umgehst. Jesus Christus ist der Maßstab. Wisst ihr, und wir können noch so viele Vorbilder aufbauen. Und natürlich hast du vielleicht auch in Gemeinden Älteste oder Leiter oder so, wo du sagst, oh, das schaue ich hoch. Bitte tu es nicht. Lass dich inspirieren davon. Aber dein Vorbild muss Jesus selber sein. Diese inspirierenden Leiter, auch die musst du immer wieder an Jesus messen. Und dich fragen, wenn ich jetzt so handle, werde ich dadurch Jesus ähnlicher oder nicht? Berufen in seine Gemeinschaft. Du bist dazu berufen, in seiner Gemeinschaft zu sein. Und es ist so extrem wichtig, das zu kapieren. Wisst ihr, für Gott wäre es ja so ein leichtes. Alle Gaben, die es gibt, geistliche Gaben, praktische Gaben, alles, was es gibt, zu bündeln und in einen Mensch zu legen. Wow. Gut, manchmal denke ich, bei mir hat er es gemacht, aber nein, Spaß meine ich nicht. Warum tut Gott das nicht? Das wäre so einfach und er hätte nur eine Person, die er korrigieren müsste. Das will Gott nicht. Gott will die Gemeinschaft. Er will, dass wir uns ergänzen müssen. Vielleicht auch ein Stück, damit wir auf dem Teppich bleiben. Berufen, frei von Schuld zu sein. Und hier muss man genau hinschauen. Frei von Schuld, nicht von Fehlern. Du bist nicht dazu berufen, ohne Fehler durchs Leben zu gehen. Wenn du das denkst, lebst du in einem Druck, aus dem du nie wieder rauskommst. Du bist nicht berufen, frei von Fehlern zu sein. Aber was ist der Unterschied? So, manchmal ist das echt gut, wenn man sich anschaut, wie deutsche Sprache entstanden ist. Der Begriff Schuld kommt aus der Rechtsprechung. Und das ist super, super spannend, klingt ein bisschen kompliziert, ist es null. Schuld ist die Vorwerfbarkeit einer Handlung. Ha! Schuld ist nicht die Handlung selbst, es ist die Vorwerfbarkeit einer Handlung. Und das wird ganz klar bei uns im Recht bei Kindern. Wenn ein Kind ein Haus anzündet, so schlimm das ist, es wird nicht bestraft. Es ist nicht straffähig. Es gibt für dieses Kind keine Schuld. Es gibt eine Handlung, die scheiße war, aber es gibt keine Schuld. Und Gott sagt, du bist berufen dazu, frei von Schuld zu sein. Du bist befreit davon, dass man dir deine Handlungen vorwerfen kann. Und das geht extrem tief. Wisst ihr, wir sind nicht hier auf Erden frei davon. Unsere Handlungen haben Konsequenzen. Wenn du hier auf der Erde fremd gehst und eine Affäre hast, dann hat deine Handlung eine Konsequenz. Dann zerstört es Menschen, dann zerstört es Beziehungen und dann macht es was in deinem Leben. Vielleicht bist du freundelos, vielleicht bist du deinen Job los, vielleicht bist du ein Leiteramt in deiner Kirche los. Es hat Konsequenzen, was du tust, hier auf Erden. Aber der Punkt bezieht sich auf Gott. In der Bibel heißt es, am Ende der Zeit wird es ein Gericht geben. Und ob du das jetzt glaubst oder nicht, das macht schon einen Unterschied. Aber wenn du es glaubst, es wird ein Gericht geben. Und in diesem Gericht wird nicht Gott aufstehen. Da wird nicht Jesus aufstehen. Da heißt es, der Verkläger wird aufstehen, der Diabolos, der Teufel, du kannst ihn nennen, wie du willst. Er wird aufstehen und er wird dir all das vorwerfen, was du getan hast. Und in dem Moment, wo er beginnt, Mike, lass uns mal reden über... Da wird Jesus aufstehen und sagen, hey, stopp mal. Stopp. Hey, Satan, hör mal gut zu. An diesem Kreuz auf Golgatha, als ich damals hing, hast du mir alles vorgeworfen. Alles, was diese Menschheit jemals getan hat und tun wird. Das hast du mir alles hingeworfen. Aber jeder, der sich auf dieses Kreuz bezieht, ist im Sinne der Anklage nicht schuldfähig. Ich habe es übernommen. Das hast du mir doch schon vorgeworfen. Ende. Lass ihn laufen. Dazu bist du berufen, dass du am Ende dastehst und Jesus sagt, hey, es ist vollbracht. Berufen zur Herrlichkeit. Wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Hey, ich weiß nicht, ob dir das jemals bewusst geworden ist. Also, mir geht es manchmal so, wenn ich mich selber beim Beten beobachte, ich schäme mich fast für mich selbst. Gott sagt, du hast schon einen Anteil an meiner Herrlichkeit. Bin ich mir dessen bewusst, dass seine Herrlichkeit schon in meinem Leben einen Anteil hat und ich als sein Kind dastehe in dieser Welt? Und was ihm gehört, mir als seinem Kind auch verliehen ist. Warum sollten wir Christen endlich aufhören mit diesen Scheißkopien? Warum sollten wir aufhören mit diesem immer so ein bisschen drunter tut's auch? Weil Gottes Herrlichkeit schon in uns lebt. Im Heartbeat von ICF steht drin, wir wollen das Beste geben für Gott. Warum? Weil seine Herrlichkeit in uns ist. Wir wollen das Beste geben, was er in uns reingelegt hat. Weil für ihn das Beste gerade gut genug ist. Er hat auch das Beste für uns gegeben. Hey, und bitte nie verwechseln, das Beste geben heißt nicht der Beste sein. Um das geht es nicht. Das Beste geben, weil Gott seine Herrlichkeit schon in mich gelegt hat. Gott möchte nicht, dass wir aus Angst agieren. Wir sollen keine Angst haben vor Strafe. Er sagt, hey, denn Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wir möchten, dass Gott uns lobt. Wir möchten, dass wir am Ende dastehen und Gott sagt, gut gemacht, treuer Knecht. Aber wisst ihr was? Gott hat diesen Ruf über dir und mir schon lange ausgesprochen. Die Berufung Gottes steht, da kannst du gar nichts dafür und nichts dagegen. Die entscheidende Frage ist, wie reagierst du darauf? Was machst du jetzt aus dieser Berufung? Ich weiß, dass es ziemlich krass diskutiert wird, wie man jetzt im Glauben vorangehen soll. Ist es wichtig, dass man einen Aufruf macht, dass man nach vorne kommt? Ist es wichtig, Schritte zu gehen? Ich behaupte, ja, es ist wichtig. Im Epheser 4 heißt es, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, das schreibt Paulus dort, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Wir sollen in dieser Berufung leben. Wisst ihr, und ich glaube, der erste Schritt in dieser Berufung zu leben, ist es, eine Antwort zu geben. Wenn Gott dich berufen hat, dann ist es matchentscheidend, dass du mindestens einmal in deinem Leben mit deinem eigenen Mund eine Antwort gegeben hast. Wir Christen nennen das frommdeutsch ein Übergabegebet. Dass du aus deinem Mund ausgesprochen hast, sagt, ja, Jesus, ich möchte dieses Kreuz in Anspruch nehmen. Ich möchte deinem Ruf folgen. Bitte vergib mir, was zwischen dir und mir steht. Ich nehme es für mich in Anspruch und ich möchte dein Kind sein. Du musst es aussprechen in deinem Leben über dich selber. Und der nächste Schritt ist dann die Taufe. Hey, warum segnen wir Kinder und taufen sie nicht? Weil wir glauben, dass die Taufe das Zeichen dessen ist, dass du deine Berufung angenommen hast. Und nicht deine Eltern für dich, sondern du hast diese Berufung verstanden und angenommen. Und zum Zeichen lässt du dich taufen und dann gehst du Schritte. Und diese Schritte gehen muss man lernen. Wenn du nicht weißt, wie man Schuld im Leben abgibt, dann komm in Explore. Wir machen einen Abend, der heißt Get Free. Da geht es darum, wie kann man Dinge am Kreuz ablegen? Wie kann man lernen, in dieser Welt furchtlos zu leben? Wie kann man lernen, Jesus nachzufolgen? Wie kann man lernen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein? Und ich komme am Schluss dieser Predigt noch auf den Punkt deiner ganz persönlichen, individuellen Berufung. In der Bibel heißt es, diese Gemeinschaft, die man Kirche nennt, ist der Ort, an dem die Heiligen Gottes oder einfach Gottes Kinder zugerüstet werden. Das heißt, in dieser Gemeinschaft kannst du lernen, kannst du üben, kannst du dich entwickeln und entfalten. Aber nicht mit dem Sinn, dass du nur hier bleibst, sondern dass du das in die Welt trägst, in deinen Job, in deinen Alltag, in die Politik, in die Wissenschaft, in die Bildung, wo auch immer hin. Das ist der Ort, wo du übst, wo du praktisch wirst. Und du wirst ausgebildet und ausgerüstet, es in die ganze Welt zu tragen. Und da liegt deine individuelle Berufung. Aber wir haben ein ganz großes Problem. Die Generation X, Y, Z und die davor eventuell auch. Da möchte ich nicht drüber urteilen. Berufung hat mit Vertrauen zu tun. Und wisst ihr, ich rede nicht nur jetzt davon in dem Vertrauen, dass Gott dir das schon zeigen wird. Berufung hat mit dem Vertrauen in Gottes Gemeinschaft zu tun. Ich möchte euch ein ganz praktisches Beispiel machen. Wir brauchen in dieser Gemeinde ganz dringend Grafiker. Wir brauchen Leute, die in der Grafik ein bisschen unterwegs sind, die mitgestalten wollen, die dort Dinge vorantreiben möchten. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte diesem Ruf folgen, ich möchte Jesus ähnlicher werden, ich möchte mein Bestes geben, dann kannst du zu Benny Burger gehen, der ist bei uns der Leiter dieses Bereiches, und du kannst sagen, ich möchte mich einbringen. Das ist dein Part. Und jetzt brauchst du Vertrauen in Benny, dass er dir sagt, ob du an diesem Platz richtig bist. Und er gibt dir Aufgaben und er wird in dich investieren und er wird sagen, hey, das ist cool, deine Gabe ist genau richtig. Oder er wird dir auch sagen, nee, das passt nicht. Aber jetzt ist es so entscheidend wichtig, wie du reagierst. Wenn er sagt, das passt nicht, bist du dann beleidigt? Haust du dann ab? Wirst du nie wieder einen Auftrag übernehmen, eine andere Sache übernehmen? Oder vertraust du darauf, dass dieses Feedback dir nur weiterhilft, in deine Berufung zu finden? Indem du von Benny dann weitergehst zum Dani und sagst, hey, vielleicht kann ich in dem Bereich dienen. Wenn ich Vertrauen habe, dass Gott Gemeinschaft benutzt, wirst du deine individuelle, persönliche Berufung ganz von alleine finden. Und ich weiß, das wollen wir nicht hören. Weil wir warten ja irgendwie alle darauf, dass Dieter Bohlen kommt und sagt, du bist der Hecht. Die Wahrheit ist, du musst Schritte gehen. Du musst Schritte im Vertrauen gehen und diese Berufung annehmen, die Gott über deinem Leben ausgesprochen hat. Du bist berufen, Jesus ähnlicher zu werden. Du bist berufen, ein Teil seiner Gemeinschaft zu sein. Du bist berufen, frei von Schuld zu sein. Und du bist berufen, Gottes Glanz und Herrlichkeit jetzt, hier und heute schon in deinem Leben zu tragen. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.